Eat, Read, Sleep. Bücher für dich. Ein Podcast vom NDR.
Jan, Augen zu bitte. Ich bringe dir das Essen inkognito.
Ich habe hier schon eine wunderschöne Osterserviette gesehen mit einem Hasen drauf und einem Messer und einer Gabel, also keine Suppe.
Formvollendet. Jetzt darfst du die Augen aufmachen und die Abdeckung von dem Essen runternehmen.
Ja. Ach, wie süß. Sehe ein Spiegelei, könnte man sagen, mit Speck und einem grünen Etwas. Also wo eigentlich ein Ei gelb sein sollte, ist hier ein Ei grün.
Genau.
Aha, das kann man essen.
Das kann man essen.
Die literarische Vorspeise.
Das ist grünes Ei mit Speck. Und das wollte ich schon die ganze Zeit machen, seit wir diesen Podcast haben. Nach dem berühmten Buch von Dr. Seuss, dem großartigen amerikanischen Kinderbuchautor. Wir hatten ihn schon mal Weihnachten erwähnt, weil er ja auch den Grinch geschrieben hat.
Ja.
Und es gibt ein Buch, das ist eigentlich ein langes, eine Art Gedicht, Wortspiel, Arrangement. Das heißt grünes Ei mit Speck. Auf Englisch Green Eggs with Ham. Und ich wollte es unbedingt mal machen. Und du hast es jetzt. Mhm. Also der Eidotter ist grün.
Also das ist wirklich ein Eidotter, das Grüne hier. Das ist nicht irgendeine Biotablette oder anderes, was du draufgelegt hast. Das ist wirklich Eidotter.
Ja, und es war ganz schön schwer, das hinzukriegen. Echt, ich habe sehr, sehr lange in der Küche rumexperimentiert gestern mit sehr viel grüner Lebensmittelfarbe, die dann überall war. Ich habe erst versucht, es extra zu färben und dann drauf zu gießen und dann nur das Eidotter zu kochen und dann zu färben.
Ist mal eine besondere Art, Eier zu färben zu Ostern.
Ja, und dann endlich, es ist ganz gut. Ich finde, es sieht ganz, ganz hübsch aus. Ein kleines bisschen eklig vielleicht, aber es schmeckt ganz normal, oder?
Es schmeckt tatsächlich ganz normal nach Eidotter. Das stimmt. Also, ja, lecker.
Ne?
Kann man essen und besonders für Ostern vielleicht mal
ganz
eine interessante
passend.
Idee.
Ich finde, es passt so gut zu Ostern. Und guck, ich habe die Bücher einmal auf Englisch und einmal auf Deutsch mitgebracht.
Interessant, dass das Deutsche grün ist und das Englische nicht grün.
Das ist komisch, ja. Und die Geschichte dahinter ist ganz interessant, weil 1959 haben Dr. Seuss und sein Verleger gewettet, dass Seuss es nicht schaffen würde, ein Buch zu schreiben, das nur aus 50 Wörtern besteht. Mhm. Und das ist dann dieses Green Egg with Ham geworden. Da geht es um, der hat ja immer so Fantasiefiguren. Ich kann dir mal eins rübergeben.
Hm. Hier ist auch der Schinken grün.
Ja,
ich bin ganz dankbar, dass das hier nicht der Fall ist.
Das habe ich nicht gemacht. Ham ist ja auch eigentlich gar nicht Speck. Bacon ist ja Speck. Ham ist ja so eine Art Kochschinken in so einem großen Stück. Und das ist bei dem ganz grün. Nee, das wollte ich dann doch nicht machen. Das fand ich dann ein bisschen zu heftig. Es geht um Sam, der seinen Freund Guy überzeugen will, dass grünes Ei mit Speck super lecker ist. Aber Guy, das ist so ein grummeliger Typ, der will das auf gar keinen Fall probieren. Man muss das eigentlich auf Englisch lesen und ich habe mal einen kleinen O-Ton vorbereitet, um mal zu hören, wie das im Original klingt.
Do you like green eggs and ham? I do not like them, Sam, I am. I do not like green eggs and ham. Would you like them here or there? I would not like them here or there. I would not like them anywhere. I do not like green eggs and ham. I do not like them, Sam, I am.
Also er will die auf keinen Fall probieren und der Sam versucht dann bis zum Schluss ihn zu überzeugen. Vielleicht will er es ja im Haus mit einer Maus essen oder in einer Kiste mit einem Fuchs. Box, Fox wäre der englische Reim. Oder auf einem Baum, in einem Boot und so weiter und so fort. So geht das dann, so eine wilde Jagd und am Ende probiert er es doch und schmeckt ihm.
Ist das eine kleine Anspielung, dass ich letztes Mal nicht essen wollte, was für mich gekocht wurde, dass ihr mich jetzt überzeugen wollt?
Da bin ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Du denkst, schlimmer von uns, als wir eigentlich sind. Nein. Also es ist keine kleine Mutprobe natürlich, grünes Ei zu essen. Aber du hast sofort bestanden. Ja, also ich liebe dieses Buch. Das ist ein ganz, ganz schönes, ganz überdrehtes Spiel mit Worten. Und diese Übersetzung, die ich hier mitgebracht habe von Felicitas Hoppe, ist gut, sie hat es gut gemacht, aber es ist kein Vergleich zum Original.
Hier steht ja, es ist ein Beginnerbook, also ein Buch, mit dem man quasi lesen lernen kann. Das ist natürlich auch toll, eine Art und Weise, Kinder ranzuführen mit solchen Büchern.
Ja.
Und dann eben auch gleich ein Essen. Ich mochte als Kind ja überhaupt gar keine Eier. Und dann hat mein Vater eines Tages Ostereier gemacht und darauf bestanden, dass ich die essen sollte. Also so von außen gefärbte grüne Eier. Und ich habe mich gewunden und gesagt, ich will das nicht, ich mag das nicht, so ähnlich wie hier Sam I Am. bis ich es dann doch aufgemacht habe und drin war Wackelpudding. Das hat er irgendwie geschafft, das Ei auszupusten und mit Wackelpudding zu füllen. Und das war lecker. Und seitdem esse ich auch Eier tatsächlich, weil ich immer hoffe, dass ich sie aufmache und was anderes drin ist, zum Beispiel was Grünes.
Aber noch nie passiert.
Noch nie passiert. Ja, heute wieder.
Ja, ich finde gefärbte Sachen ein bisschen eklig. Ich finde auch bei Ostereiern, wenn da diese Farbe so in das Ei so reinzieht, nicht so ganz meins. Insofern bewundere ich dich, dass du das einfach ohne mit der Wimper zu zucken jetzt isst.
Ist auch gut, wenn ich ein bisschen mehr esse, denn Johann Limburg hat uns geschrieben und gesagt, wir sollten noch Katharina mehr zu Wort kommen lassen.
Ach so.
Das nehme ich jetzt also mal wörtlich und kaue noch ein bisschen und lasse dich noch ein bisschen erzählen.
Dann kann ich ja noch mal eine richtig gute Begrüßung sprechen vielleicht an dieser Stelle. Also, willkommen bei unserer Eat, Read, Sleep Osterfolge. Heute mit Katharina Marenholz und Jan Ehlert, der noch kaut. Am grünen Donnerstag veröffentlicht. Es gibt grünes Ei mit Speck. Und es wird noch mindestens 2 Bücher geben, die richtig gut zu Ostern passen. Das kann ich schon mal verraten. Was allerdings gar nicht österlich anmutet, Jan, ist unser Bestseller, den wir letzte Woche ausgelost haben.
Die Bestseller-Challenge.
Wir haben einen Thriller gelesen, Der Fall des Präsidenten von Mark Ellsberg. Politikern der USA geht es in Ellsbergs Büchern ja selten besonders gut. Da stirbt der US-Außenminister gleich am Anfang von Helix. Mhm. Sie werden uns ersetzen an einem genetisch modifizierten Virus. Und in Zero, Sie wissen, was du tust, da wird der Präsident der USA mit Drohnen gefilmt und lächerlich gemacht. Also Ellsberg scheint die USA nicht so zu mögen. Und in diesem Buch, in diesem Roman, ergeht es dem Präsidenten noch schlimmer. Er wird nämlich verhaftet, ein ehemaliger US-Präsident, im Auftrag des Internationalen Strafgerichtshofs. Der Vorwurf: Kriegsverbrechen und Auftrag zum Mord. Und das Problem dabei ist aber, die USA erkennen den Strafgerichtshof gar nicht an, haben sich sogar das Recht vorbehalten, US-Amerikaner von dort notfalls mit Waffengewalt zu befreien. Das ist also das Szenario, ein verhafteter Ex-Präsident, der in Griechenland jetzt erstmal vor ein Gericht gestellt werden soll. Ein spannendes Szenario, Katharina, wie sehr hat es dich denn gepackt beim Lesen?
Ach, ehrlich?
Ehrlich.
Ich bin echt enttäuscht. Also Daniel hat ja so geschwärmt, er hatte es ja schon gelesen, als wir es gezogen haben und hat direkt gesagt, so, oh, super spannendes Buch. Und ich habe mich auch gefreut, mal wieder so einen Thriller zu lesen. Und ich bin überhaupt nicht reingekommen. Da spielen so viele Personen mit und so viele juristische Details werden da aufgezählt. Ist mir total schwer gefallen. Und immer wenn ich dachte, ach, jetzt weiß ich, okay, Dana, das ist ja die Vertreterin vom Internationalen Gerichtshof, dann lernt die jemanden kennen, da ist okay, hier ist so ein bisschen Emotion da, jetzt weiß ich ungefähr, wer ist wer und worauf das hinausläuft und dann kamen wieder andere Leute. Es fiel mir super schwer.
Mhm. Bis zum Schluss oder kam dann irgendwann vielleicht doch dieser Twist oder dieses Tempo, weil das Buch nimmt ja immer mehr an Fahrt auf.
Ja, aber es verwirrte mich auch immer mehr. Ich hätte es normalerweise auch gar nicht weiter gelesen, also wenn so ein Thriller mich nicht nach 50 Seiten oder so packt, sich denke so, ach, jetzt will ich wirklich wissen, so Page-Turner-mäßig, dann würde ich es nicht weiterlesen. Und deswegen hat das Buch für mich einfach gar nicht funktioniert.
Also ich habe auch ungefähr auf Seite 20 gedacht, dieses Buch lese ich nicht weiter. Da wird eine Rede beschrieben von Arthur Jones, das ist der amtierende US-Präsident, der natürlich jetzt irgendwie handeln muss und er redet gerade und soll jetzt erfahren, soll von der Bühne runterkommen, damit man ihm sagen kann, dass sein Vorgänger verhaftet wurde. Und dann schreibt Ellsberg tatsächlich, Jones' Zornesausbrüche waren gefürchtet, gerade kostete er die Klimax seiner Rede aus. Das Bad in der Menge, nachdem er so dürstete, weiter wachsen würde seine Wut, sobald er den Grund für den Coitus Interruptus erfuhr.
Ach ja, ich erinnere mich an die Stellung. Gott,
da dachte ich, nein, das möchte ich nicht lesen, wenn es so weitergeht. Aber es geht so nicht weiter, muss man auch sagen. Ich finde, das Buch nimmt unglaublich an Fahrt auf. Irgendwann, klar, es sind sehr viele Figuren, irgendwann hat man aber doch begriffen, wer jetzt die handelnden Protagonisten sind, um die es geht. Und wie er es dann schafft, dadurch, dass die Kapitel immer kürzer werden, dadurch, dass er auch die Sätze kürzer macht, wirklich in so einen atemlosen Stil reintaucht, dass man parallel erfährt, was macht der eine, was macht der andere. Es gibt dann eine Jagd durch Athen am Ende, wo sie versuchen, den Präsidenten zu verfolgen. Das ist schon so geschrieben, dass man eigentlich gar nicht anders kann, als weiterzulesen. Das ging mir schon so.
Nein, nee, mir ging es wirklich, wirklich nicht so. Ich war dann auch echt ein bisschen genervt, habe dann auch mal ein bisschen vorgeblättert. Mhm. Und ja, nee, aber ich glaube, ich habe ein paar Kritiken gelesen im Internet und es polarisiert, glaube ich, zwischen diesen beiden Fällen. Oh, langweilig, zu viele Personen, das hat mich überhaupt nicht gepackt und ich finde es total super. So haben auch viele geschrieben im Internet, habe ich gelesen. Also insofern.
Also ich bin wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Ich glaube, ein entscheidender Punkt bei Ellsberg ist ja so oft, es ist total spannend, was er an Informationen reingibt. Das, was dich ein bisschen gelangweilt hat, weil es viel Juristisches ist. Aber sich überhaupt erst einmal vorzustellen, dass es ja diesen Fall möglicherweise gäbe. Wir kennen alle den Strafgerichtshof, da werden in der Regel aber nur Staatschefs aus irgendwelchen afrikanischen Staaten oder maximal aus dem ehemaligen Jugoslawien vorgeführt. Aber was ist denn mit den Kriegsverbrechen, die möglicherweise Präsidenten westlicher Staaten begehen?
Ja, ja, diese Grundkonstellation fand ich auch total interessant. Also deswegen, ich habe mich auch gefreut, das zu lesen und bin auch eine ganze Weile mitgegangen und eingetaucht. Und ich habe auch gar nichts gegen juristische Ausführungen. Grisham zum Beispiel habe ich immer total gern gelesen. Aber nee, hat mich nicht gepackt.
Mhm. Ja, gut. Aber dann sind es natürlich lange 600 Seiten
ja,
am Ende.
In der Tat. Das stimmt.
Hast du denn was anderes gelesen, was dir besser gefallen hat diese Woche?
Ja, ich habe was ganz Tolles gelesen und zwar Der große Sommer von Ewald Ahrens. Hattest du von dem schon mal gehört?
Ich habe das Cover ganz oft auf Instagram gesehen. Das lesen gerade so viele Menschen. Ja. Ein Junge, der in einen See scheinbar eintaucht. Man sieht ihn, als hätte er eine, darf man Arschbombe sagen? Also
so ein, hast du ja jetzt gesagt.
Ja, ins Wasser gemacht. Da steigen dann die Blasen auf. Ein
ja,
ganz
und das
tolles
ist so,
Cover.
So reliefartig, so ganz haptisches Cover. Ganz schönes Cover. Aber Ewald Ahrens, der hat auch geschrieben, die alten Sorten, was ich nicht gelesen hatte. Also fiel bei mir auf weißes Gelände, der Autor.
Das ist dieses Birnenbuch, oder? Die alten Sorten.
Ja, ja, genau. Und ich war sofort begeistert. Also ich habe es total gerne gelesen und lustig. Ich dachte, es ist, glaube ich, sehr ähnlich wie das von Benedict Wells, was ihr gelesen habt, Heartland. Es geht nämlich auch um einen besonderen Sommer, wie der Titel ja schon sagt. Und der Ich-Erzähler ist 16 und erlebt die erste große Liebe. Und so einige weitere einschneidende Dinge. So war es doch bei Heartland auch, oder? Was ich nicht gelesen habe.
So ist das ja in allen Coming-of-Age-Romanen, oder?
Ja, so ist das. Ja, aber trotzdem jetzt Sommer. Dachte ich, irgendwie lese ich das gleiche Buch, was ihr gelesen habt, mit anderen Protagonisten. Es spielt 1981, wenn ich das richtig zwischen den Zeilen rausgerechnet habe. Da sind so ein paar Andeutungen. Der Ich-Erzähler Friedrich hat die Klasse nicht geschafft. Also es fängt an so am letzten Tag vor den Sommerferien und muss zur Nachprüfung. Ich weiß gar nicht, das gab es bei uns, glaube ich, sowas gab es bei uns nicht. Gab es das bei euch, dass man die Klasse nicht geschafft hat und am Ende der Sommerferien zu einer Nachprüfung antreten muss, um dann vielleicht doch noch versetzt zu werden?
Ich nicht, dass ich mich erinnern könnte.
Vielleicht was Süddeutsches, da ist ja alles sehr viel strenger als bei uns hier. Also Friedrich muss auf jeden Fall diese Nachprüfung machen. Deswegen wird ihm der Familienurlaub gestrichen. Stattdessen muss er bei seinen Großeltern wohnen, wo der Großvater so ein bisschen ein Auge drauf haben soll, dass er auch wirklich lernt. Mathe und Latein sind die Fächer, um die es bei ihm geht. Und der Großvater ist super streng. Der ist ein Professor an der Klinik und ist auch eigentlich sein Stiefgroßvater. Und er hat nie so richtig den Zugang zu dem gefunden. Und dann zieht er zu seinen Großeltern, muss immer morgens lernen, darf aber nachmittags immerhin raus und lernt dann eines Tages Beate kennen im Schwimmbad, ist schockverliebt. Und auch sein bester Freund Johann und Friedrichs Schwester Alma mögen Beate sofort. Und das ist dann so eine total schöne Vierergruppe, die mehr oder weniger den ganzen Sommer miteinander verbringen, mit den üblichen, was man so macht im Sommer, Eis essen, ins Schwimmbad gehen, aber auch so ein paar bescheuerten Aktionen, was man auch so macht mit 16, nachts ins Freibad einbrechen und im Steinbruch verbotenerweise irgendeinen Bagger anwerfen und damit irgendwas baggern.
Habe ich beides mit 16 gemacht, glaube ich.
Hast du? Wirklich? Du hast einen Bagger gefahren im Steinbruch, obwohl man das nicht durfte? Das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Doch, aber ich glaube, ich durfte das. Es war ein Erwachsener dabei, der aufgepasst hat.
Ach so, na gut. Hier war keiner dabei und die Sache endet dann auch nicht besonders gut. Und in der ganzen Zeit lernt er auch seinen Großvater besser kennen und auch schätzen und auch die Großmutter nochmal ganz anders, weil er ja verliebt ist, fragt er sie Sachen von früher, wie es bei ihr war, warum sie sich in diesen seltsamen, so harten Mann verliebt hat. Und die Großmutter erzählt dann auch mehr, als sie vorher erzählt hat. Also das ist so ganz schön, wie sich das so langsam entwickelt. Und er hat eigentlich trotz dieses Lernens eine total schöne Zeit im Sommer, bis ein Ereignis dieses ganze Gefüge komplett durcheinander bringt. Das verrate ich jetzt natürlich nicht. Also, ich bin total überzeugt von Ewald Ahrens. Sehr, sehr schöner Coming-of-Age-Roman. Habe ich total gerne gelesen. Ich fand es auch total nett, dass das so in den 80ern spielt. Ich habe es ja mir mühsam dazwischen den Zeilen rausgelesen. Ich habe es ganz lange gar nicht gemerkt. Also, man merkt schon, dass es nicht heute spielt, weil die auch keine Handys haben und immer in Telefonzellen gehen zum Telefonieren. Und auch Briefe schreiben in den 80er Jahren. Also der Autor ist ein bisschen älter als ich, aber trotzdem ist mir das schon sehr gegenwärtig noch. Da hat man wirklich Briefe geschrieben. Wie lange hast du keinen Brief mehr geschrieben?
Eine Woche.
Ah, du schreibst regelmäßig Briefe. Okay, ich hätte es vielleicht wissen können. Ich habe schon lange keinen Brief mehr geschrieben. Und wenn, dann sehr selten. Manchmal mache ich es noch, aber sehr selten.
Ist tatsächlich weniger geworden. Aber es ist interessant, weil ja auch Heartland in den 80ern spielt. Also ja, tatsächlich genau. Viele Ähnlichkeiten. Ja. Warum ist denn Heartland so erfolgreich und das doch eher bis jetzt unter der Oberfläche? Hast du da eine Erklärung?
Keine Ahnung. Ich glaube, der Autor ist einfach nicht so bekannt. Und es ist auch gerade erst erschienen. Also vielleicht landet es ja noch auf der Bestsellerliste. Mal gucken. Also könnte ich mir durchaus vorstellen. Ich glaube, dieses alte Sorten war ziemlich erfolgreich auch. Ja, also totale Empfehlung. Der große Sommer von Ewald Ahrens. Kann man eigentlich, Daniel sagt ja immer gerne, wem man das schenken kann. Ich würde sagen, das kann man jedem schenken. Männern, Frauen, Alten, Jungen. Echt tolles Buch. So vielleicht für den Sommer. Wer noch so lange warten kann, könnte es sich für die Sommerferien aufheben.
Da ich ja Heartland so toll fand, hast du mich schon überzeugt, dass ich da reinschauen. Und dann werde ich wahrscheinlich auch einen Roman schreiben, der in den 80ern spielt, eine Coming-of-Age-Geschichte ist.
Das könntest du mal machen. Mit Baggern.
Mit Baggern, genau. Ich habe was ganz anderes gelesen diesmal. Und zwar, das wird dich wenig überraschen, von einem Literaturnobelpreisträger.
Ich rate, lass mich raten. Ishiguro,
genau.
Ich dachte schon, dass du das irgendwann mitbringst.
Muss man aber auch. Es ist ein so tolles Buch. Clara und die Sonne, übersetzt von Barbara Schaden, im Blessing Verlag erschienen, der überhaupt jetzt ja alle Werke von Ishiguro wieder in einer ganz, ganz schönen Reihe rausbringt. Und eben auch das Neue. Clara und die Sonne ist die Geschichte einer künstlichen Intelligenz, auch ein Trendthema. Clara ist diese künstliche Intelligenz, allerdings keine KI, sondern eine KF. Was vermutlich, das wird nicht ausdrücklich gesagt, aber vermutlich steht das für künstliche Freundin. Denn die Aufgabe der KFs ist es, Begleiter für Kinder zu sein beim Heranwachsen. Und Clara wird dann auch von einem Kind und ihrer Familie gekauft, von Josie. Schnell stellt sich aber heraus, dass Josie krank ist, möglicherweise sogar sterben muss. Und daran ist ihre Mutter nicht ganz unschuldig. Das spürt man relativ schnell. Was genau das ist, das entwickelt sich dann im Laufe des Romans. Und Ishiguro, das macht er ja so oft, zum Beispiel auch mit Alles, was wir geben mussten. Da ging es um die Klone. Wirft immer wieder ganz spannende ethische Fragen auf. Inwieweit können künstliche Intelligenzen denn tatsächlich Freundinnen ersetzen? Inwieweit können sie vielleicht sogar geliebte Menschen irgendwann ersetzen, weil sie genauso aussehen können, weil sie vielleicht auch die gleichen Charaktereigenschaften übernehmen können. Denn darin ist Clara großartig, sie kann wunderbar Menschen imitieren, sodass man eigentlich gar nicht merkt, wenn man sie nicht anschaut, dass das nicht der Mensch ist, den sie da gerade darstellt. Also das sind sehr spannende Fragen, wie weit gehen wir da? Aber das Großartigste war, fand ich, wie Ishiguro es schafft, Clara zur Erzählerin zu machen. Also sie spricht die ganze Zeit, wir haben ihre Sicht der Dinge. Und die meiste Zeit merkt man das gar nicht, aber dann gibt es immer so kleine Verschiebungen, über die man stolpert, weil natürlich eine künstliche Intelligenz anders auf eine Welt schauen muss. Zum Beispiel glaubt sie, dass die Sonne Kraft geben kann, weil sie selber natürlich über Solarenergie ihre Kraft bezieht. Und dann glaubt sie, die Sonne muss ja auch Menschen heilen können, also auch Josie, die ja krank ist. Und deswegen auch Clara und die Sonne. Deswegen setzt sie alles daran, spricht mit der Sonne und bittet sie, ihre Kraft doch jetzt bitte Josie zu schicken, damit sie genauso wie sie ihre Akkus aufladen kann, dadurch stärker wird. Das wirkt erstmal etwas naiv und absurd, aber wenn man drüber nachdenkt und wenn ich jetzt am Wochenende durch die Frühlingssonne gegangen bin und man spürt die Sonne auf der Haut, merkt man, da ist ja vielleicht doch was dran. Also ich fand dieses Buch ganz, ganz großartig und vielleicht zu Ostern, es ist ja auch so eine Art Auferstehungsgeschichte, könnte man sagen. Also die Sonne, ich will jetzt nicht ganz verraten, wie es ausgeht. Aber
es deutet schon ein bisschen auf Happy End.
Es ist ein Roman, der zumindest für einige Personen gut ausgeht.
Und es ist ja nicht schwer zu lesen, Ishiguro. Ich habe das, alles was wir geben mussten, das habe ich total gerne gelesen. Und ich dachte vorher noch so, das ist bestimmt voll kompliziert. Aber ist es gar nicht. Das ist ganz, ganz schön zu lesen.
Ishiguro ist wirklich so einer meiner absoluten Lieblingsautoren. Also dieses Buch, auf das habe ich mich sehr lange gefreut, aber auch die anderen Bücher von ihm kann man wirklich, wirklich sehr gut lesen. Die kann man nur empfehlen. Interessanterweise haben wir in der Schule tatsächlich nur ein oder zwei Nobelpreisträger gelesen. Hesse und Thomas Mann, doch, die standen beide bei uns auf dem Plan.
Ich muss kurz mal überlegen. Ich glaube, wir haben Unterm Rad haben wir gelesen. Ja, Thomas Mann nicht. Ja, und das ist aber eine interessante Frage, die du da zufällig aufwirfst, Jan. Wie ist das überhaupt mit dem Deutschunterricht? Was liest man da und was liest man nicht? Und ist das unterschiedlich, je nachdem, in welchem Bundesland man lebt und zur Schule geht? Und alle diese Fragen wollen wir ja einem Deutschlehrer stellen. Und wir hatten vor nicht allzu langer Zeit mal unsere Hörerinnen und Hörer aufgerufen, uns ihren Deutschlehrer, ihre Deutschlehrerin zu empfehlen oder die ihrer Kinder. Wir haben viele Mails bekommen. Ein Lehrer zum Beispiel wurde uns empfohlen, der seine vier Kinder nach Figuren von Goethe benannt hat. Den hättest du gerne gehabt, ne?
Ich wollte ja meinen Sohn auch gerne Sokrates nennen, habe ich mir mal überlegt. Nun habe ich keinen Sohn, insofern hat sich die Frage nie gestellt.
Kann ja noch kommen. Vielleicht kannst du mich dann nochmal vorher konsultieren, damit ich das Schlimmste verhindere. Dann wurde uns ein strenger Lehrer empfohlen, der seinen Schlüsselbund aufs Pult immer wirft, um für Ruhe zu sorgen. Solche Lehrer hatte ich auch früher. Das waren übrigens aber nicht die schlechtesten.
Aber es waren eher die Physiklehrer bei uns.
Wenn ja, bei mir auch Mathelehrerin. Naja, anyway, jedenfalls haben wir so viele Mails bekommen, deswegen musste unsere Redaktion entscheiden, wen wir nun letztendlich bei uns in den Podcast einladen.
Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep.
Marc Hupfer, Deutschlehrer am Clavius-Gymnasium in Bamberg. Hallo.
Hallo, ich grüße euch.
Deine Kollegin Annette hat dich vorgeschlagen mit den Worten: Mein Lieblingskollege Marc leitet an unserer Schule seit Jahren einen Leseklub. Und vielleicht wäre er ein interessanter Interviewpartner für euch.
Der Druck ist also hoch. Wir hoffen, dass du Annette nicht enttäuscht.
Genau, so.
Ich hoffe, ich halte das durch, ja.
Lieblingskollege Marc, dann wäre meine erste Frage, wie schaffst du es denn, deine Schüler für das Fach Deutsch zu begeistern und vor allem fürs Lesen?
Also ich glaube, einmal muss man alles das, was man mit Schülern liest, und es ist egal, ob die jetzt in der Unterstufe sind, also fünfte Klasse wäre das, oder in der Oberstufe, man muss sie, glaube ich, ernst nehmen in dem, was sie interessiert. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Man muss auch das ernst nehmen, was sie selber lesen. Also ich würde nie zu jemandem sagen, was liest du denn da, das ist doch Schund oder so. Sondern man muss die Leute ernst nehmen. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste.
Aber nun ist es ja nicht so einfach zu wissen, was alle lesen wollen, nicht? Also ich erinnere mich, bei uns hieß es auch, was wollt ihr lesen? Und dann meldeten sich drei und sagten, meinst du, der Falke hat uns gesehen? So ein damals moderner Jugendroman. Ich habe Deutschunterricht gehasst, als wir dieses Buch gelesen haben. Also wie wählst du das aus? Was lest ihr da?
Also ich mache es persönlich so, dass ich eine Auswahl treffe und mache es dann als Vorschlag. Ich erkläre ein bisschen was zu den Büchern, worum geht's, wer kommt da vor? Und dann können die aus einer Reihe von 3 bis 5 Vorschlägen aussuchen.
Und was müssen sie denn lesen für den Deutschunterricht? Also gibt es da immer noch so einen Kanon, dass bestimmte Dinge gelesen werden müssen?
Also das ist Gott sei Dank hier bei uns in Bayern nicht so, außer Faust. Also Faust muss gelesen werden, ja, in der Oberstufe. Sonst sind wir da sehr, sehr frei. Es sind manchmal Epochen vorgegeben, also lies was aus der Romantik zum Beispiel. Aber wir sind in der Auswahl des Textes sind wir frei. Ich habe in der Oberstufe gute Erfahrungen eigentlich auch jetzt weniger anhand der Literatur, die man so lesen muss, als so ein bisschen experimentelle Sachen. Diese Ulipo-Gruppe, weiß nicht, ob ihr das kennt aus Frankreich, diese Werkstatt für potenzielle Literatur. Mhm. Also da lassen sie sich meist fangen, weil wir dann immer was selber produzieren. Also ich habe mal 100.000 Milliarden Gedichte produziert mit einer Klasse, zum Beispiel wie Remo Queneau. Und das funktioniert sehr gut.
Ja, Sassi in der Metro oder dieser tolle Roman, wo man versucht hat, kein E zu verwenden. Das ist Ulipo.
Also Antwort Freud ist Fortgang. Ja, sehr, wunderbar.
Sehr experimentell, wunderbar. Aber auch schon ja sehr anspruchsvoll, nicht? Ich meine, ich hätte jetzt eher gedacht, du sagst, ja, dann lesen wir eben Harry Potter oder Cornelia Funke oder...
Aber wenn ich nochmal zurückkommen, darf, es scheinen ja tatsächlich einige Klassiker auch gelesen werden müssen. Also was wäre es denn aus einer bestimmten Epoche, was weiß ich, Weimarer Klassik zum Beispiel, was gibt es denn da zur Auswahl?
Zum Beispiel Maria Stuart funktioniert recht gut, weil das thematisch in der Tat, wenn man es ein bisschen fokussiert auf die wichtigen Elemente, sich einfach gut lesen lässt. Und weil so dieser Unterschied zwischen dem, was historisch gelaufen ist und was hier ja neu erzählt wird von Schiller, völlig diametral ist. Das heißt, man muss da historisch natürlich auch ein bisschen arbeiten. Und ich würde so ein Werk zum Beispiel auch nie ganz lesen. Also, weil gerade ein Drama ist natürlich was, was ich sehen muss auf der Bühne. Und das ist natürlich, also, Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber das wäre jetzt tödlich, wenn ich das jetzt mehrere Stunden lesend behandeln würde. Also da muss man Ausschnitte zeigen, man muss Dinge vielleicht nachspielen, man muss vielleicht bestimmte Figuren ein bisschen verändern, ein bisschen verschieben. Man muss also die Schüler und Schülerinnen einfach dazu bringen, sich selber da hinein zu versetzen. Und das funktioniert da sehr gut, aber nie mit dem ganzen Stück gelesen.
Was war denn so dein größter Erfolg in der Vermittlung? Ein Buch, was du erst als schwierig empfunden hast, was dann aber doch gut gelaufen ist?
Also ich finde es immer wieder erstaunlich, dass so 2 Klassiker funktionieren. Das eine ist zum Beispiel immer noch der Wojciech.
Mhm. Oh, das hat mich gehasst.
Ja,
fand ich super schlimm.
Interessanterweise funktioniert es, interessanterweise Kafka, die Verwandlung.
Ah, was, das kann ich mir vorstellen.
Was ja aber trotzdem ein Roman ist, den, oder eine Kurzgeschichte, die 16-Jährige jetzt normalerweise nicht zur Hand nehmen können. Was entdecken Sie denn jetzt gerade bei Kafka?
Also die entdecken so dieses Identifizieren, wenn sie mal verstanden haben, wofür dieser Käfer steht. Also für eine vielleicht psychische Erkrankung, was auch immer. Und dann haben sie die Möglichkeit, praktisch zu überlegen, wie wäre denn das bei mir? Was habe ich denn? Wo bin ich anders? Wo würden die Leute bei mir anders reagieren? Wie wäre das bei mir zu Hause? Und immer dann, wenn Schüler, Schülerinnen in der Lage sind, sich in irgendeine der Personen hineinzuversetzen, dann fangen die an zu arbeiten und dann funktioniert es im Normalfall.
Ist denn deine Taktik eher, möglichst viele Bücher, Kurzgeschichten zu behandeln im Laufe eines Schuljahres und dafür aber, wie du gesagt hast, eben nicht alles komplett durchzulesen? Und was ich immer höre und was mich auch selbst genervt hat, ist ja dieses zu Tode interpretieren von Büchern. Man liest es und man verbringt ungefähr 20 Mal so viel Zeit damit, das hinterher durchzuarbeiten, wie das Lesen gedauert hat. Das ist, glaube ich, auch sehr abtörend.
Also das finde ich persönlich auch furchtbar, dieses Zerpflücken bei Texten, bei Gedichten. Ich mache das immer eher so ausschnittsweise, wichtige Linien vielleicht. Und ich versuche immer, die Schüler selber was machen zu lassen, was umzuschreiben, was nachzuspielen. Wir haben die Möglichkeit, also an meiner Schule, wir sind digital sehr, sehr gut aufgestellt. Wir haben überall Whiteboards, wir haben überall Dokumentenkameras. Und man kann zum Beispiel im Unter- und Mittelstufenbereich wunderbar mit der Dokumentenkamera so Tutorials selber drehen lassen. Mhm. Also die überlegen sich dann was und schneiden dann Sachen aus und dann führen sie es auch live vor. Also das ist eher so ein bisschen meine Strategie.
Oh, das erinnert mich, das haben wir auch gemacht. Die Antigone von Sophokles haben wir aufgeführt. Mhm. Ich war König Kreon und ich kann es heute noch teilweise auswendig. Das hat tatsächlich was gebracht.
Ich hoffe dabei. Im griechischen Original.
Aber warum glaubst du, ist das denn so wichtig? Du wirst dich vielleicht erinnern, vor einigen Jahren gab es einen Tweet, der sehr viel Aufmerksamkeit bekam von einer Schülerin, die sagte, ich kann Gedichte in so und so vielen verschiedenen Arten interpretieren, aber ich weiß nicht, wie man eine Steuererklärung macht. Was soll der Mist, so zusammengefasst? Warum sollte man trotzdem Gedichte interpretieren können?
Ist ganz interessant, weil ich hatte genau diese Aussage letztens in meinem Deutschkurs mit der Steuererklärung. Das scheint so ein Paradebeispiel zu sein. Und ich glaube einfach, also Lesen hat ja nicht nur was mit ich lese jetzt irgendwie was zu tun, sondern das soll ja im Idealfall ein bisschen was verändern. Ich soll mich ja einlassen auf bestimmte Dinge. Ich soll Empathie empfinden. Ich soll meine Fantasie ein bisschen schweifen lassen. Und wenn ich eine Steuererklärung mache, muss ich ja auch erstmal einen Text lesen. Da muss ich zwar sicherlich meine Fantasie nicht schweifen lassen, aber ich muss in der Lage sein, mehrgliedrige Sätze zu verstehen. Also vielleicht nicht Proust, aber so eine Steuererklärung ist ja doch wirklich sehr, sehr pragmatisch und sehr lang formuliert. Das heißt, ich muss wirklich erst mal lernen, durchzublicken. Und deswegen ist das natürlich wichtig, das ist das eine für die Pragmatiker. Für die anderen eröffnet Lesen natürlich einfach so eine zweite Welt neben der realen vielleicht, die man ja als Person durchlebt. Und deswegen sind es Dinge, die nicht vergleichbar sind. Also ich persönlich würde nie die Frage stellen, wofür brauche ich das?
Doch, das frage ich mich bei Mathe ständig. Habe ich mich in der Schule gefragt und frage ich mich immer noch, ehrlich gesagt, wofür brauche ich das? Warum musste ich das lernen?
Habe ich mich auch gefragt. Ich konnte Mathe in der letzten Klasse, in der 13. damals ablegen und war froh. Und als ich studiert habe, Germanistik völlig gefahrlos, aber ich habe als zweites Fach Geografie. Da kam Statistik und ich musste mich durchquälen. Ich hätte es gebraucht.
Wer weiß, wann du auch nochmal vielleicht irgendwann Mathematik brauchst. Wir lassen dich eine Statistik für unseren Podcast erstellen. Das wäre vielleicht ganz hilfreich.
Das wäre sehr schön. Lieblingskollege Marc, ich kann es mir gut vorstellen, dass du deine Schüler begeisterst. Hast du einen perfekten Osterlesetipp für uns jetzt vielleicht nochmal aus dem Erwachsenenbereich? Oder was liegt bei dir für die Ostertage bereit, was du jetzt lesen möchtest?
Also ich habe mich so ein bisschen festgebissen, in Anführungszeichen, Elif Shafak, eine türkische Schriftstellerin, die, glaube ich, in England lebt momentan. Die finde ich ganz, ganz fantastisch. Hat nichts mit Ostern zu tun, aber das wäre ein Tipp für lange freie Tage, wo man sich irgendwo hinsetzt aufs Sofa, eine Tasse Tee, Kaffee und dann einfach loslesen.
Super, dass du das sagst. Wir haben eine Mail gekriegt, zwei sogar, die uns gebeten haben, mehr türkische Autorinnen und Autoren hier vorzustellen. Genau. Machen wir in der nächsten Folge. Ich habe mir schon ein paar rausgesucht, aber Elif Shafak gehört auf jeden Fall auch dazu. Tolle Autorin, viel Spaß beim Lesen. Ich beneide dich.
Ja, danke sehr, danke. Was gab es denn heute zu essen?
grünes Ei mit Schinken.
Genau,
Dr. Seuss.
Ah, super.
Jan hat es jetzt aufgegessen, aber du kannst es dir dann im Foto angucken.
Hast du denn noch ein Gericht aus der Literatur, das man vielleicht mal verwenden könnte?
Also ich koche gern und viel, aber das mache ich nicht aus der Literatur, ehrlich gesagt.
Ja, aber dann vielleicht für die Zukunft. Da könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht auch nett ist für Schüler, so eine ganz andere Herangehensweise an Literatur.
Das ist
zu
richtig,
sagen,
genau.
Sucht einfach mal nach Rezepten, die mit Literatur zu tun haben und stellt euer Buch Idee. Über das Rezept vor. Ich könnte eigentlich direkt Lehrerin werden.
Dann kannst du die Regency-Kleider tragen. Und
ja, nicht nur Jane Austen, aber andere Sachen. Ich meine, das ist auch echt ein Rechercheaufwand bei uns immer, das zu finden.
Das ist eine gute Idee. Manchmal muss man, ich merke mir das, es war jetzt Glück, dass du das gesagt hast mit den Rezepten, das finde ich gut.
Ja, sehr gut. Viel Erfolg mit dieser neuen tollen Unterrichtsidee.
Danke. Danke, ich melde mich.
Schöne Ostern. Tschüss.
Okay, alles Gute. Danke, tschüss.
Wir haben in der Schule weder Maria Stuart noch Wojciech noch Kafka gelesen.
Wir haben Wojciech gelesen und ich sagte es ja bereits, ich fand es wirklich schrecklich, es hat mich total abgeschreckt auch. Wir haben aber auch noch Dantons Tod, glaube ich, gelesen. Das fand ich wiederum toll. Mhm. Wir haben das ganze Programm gelesen. Kleider machen Leute, fand ich schlimm. Die Räuber.
Wir haben tatsächlich Lehrerinnen gehabt, die ganz bewusst versucht haben, jüngere Literatur reinzubringen. Ich habe es ja gerade gesagt, meinst du, der Falke hat uns gesehen? Der Titel hat sich mir eingebrannt. Eine Liebesgeschichte, das Klassische, glaube ich, sie liebt den eher rabaukigen Außenseiter-Typ und dann küssen sie sich und... Gott, war das schrecklich.
Sowas haben wir überhaupt nicht gelesen. Wir haben nicht ein einziges aktuelles Jugendbuch gelesen. Mhm. Auch kein aktuelles Erwachsenenbuch. Mhm. Nur Klassiker.
Und weil ihr so über das Interpretieren gesprochen habt, wir hatten dann ja in der 11. Klasse einen Lehrer, der uns gezwungen hat, wirklich bis ins Detail in die Interpretation zu gehen, selber auch laut vorzusprechen und zu lesen. Und dieser Lehrer in der 11. Klasse, Dr. Rahl hieß er, der hat mich dann tatsächlich für die Literatur, für die Klassiker begeistert. Weil wir Max Frisch lasen und er sagte, schau mal, da fährt ein Alfa Romeo und das ist ja der erste Liebhaber auf Italienisch. Und natürlich ruht er jetzt in der Nacht, nachdem er sich gerade neu verliebt hat. Habe ich bis heute nicht vergessen. Also tolle Lehrer können wirklich viel bewirken.
Ja, wenn man das mag, dieses Interpretieren, dann ist das ja auch okay. Aber ich glaube, dass es viele abschreckt, die einfach nicht so Lust haben, sich mit Texten zu beschäftigen. Und wenn du dann noch einen Text hast, der generell blöd ist und du musst dann von jedem Kapitel eine Zusammenfassung schreiben und eine Interpretation und eine Personenbeschreibung, auch sehr beliebt. Das fand ich übrigens auch richtig nervig, diese Personenbeschreibung
immer. Wie bist du dann eigentlich zur Literatur gekommen?
Nee, ich mochte das gerne lesen. Ich sag ja, also mich hat das auch nicht, das Interpretieren fand ich auch interessant, so wie du. Aber ich weiß, dass es viele furchtbar finden und dieses lange Beschäftigen mit einem Text. Ich habe das gerne gemacht, auch bei Büchern, die ich eigentlich blöd fand, weil man am Ende dann doch Sachen erfahren hat, die interessant waren, auch wenn das Buch auf den ersten Blick blöd war. Wir haben zum Beispiel Emilia Galotti und Kabale und Liebe gelesen und Max Frisch und Friedrich Dürrenmatt. Viele haben es gehasst, aber ich habe es gerne gemacht tatsächlich.
Ja, zur Ehrenrettung, dieses Falke-Buch haben viele auch sehr, sehr gerne gelesen. Da war ich dann der sich vielleicht geärgert hat, aber es hat andere erreicht. Insofern hat es sicherlich auch seine Berechtigung gehabt.
Wahrscheinlich, ja.
Ja, interessanterweise hat dieses Buch aber niemand bis jetzt bei My All-Time Favorites vorgestellt.
Welches jetzt? Ach, der Falke des Grauens. Wie hieß es nochmal?
Meinst du, der Falke hat uns gesehen?
Meinst du, der Falke hat uns gesehen? Habe ich auch noch nie was von gehört. Nee, das hat noch niemand vorgeschlagen, da hast du recht.
Die All-Time-Favorites.
Ich habe einen Klassiker mitgebracht von, ja, einem Nobelpreisträger, natürlich.
Natürlich.
Aber mit Grund. John Steinbeck, Jenseits von Eden. Vielleicht nicht sein bekanntester Roman, das sind wohl die Früchte des Zorns, aber sein beliebtester.
Und das allein wäre auch schon was, durch den Film.
Allein schon durch den Film, genau. James Dean als Caleb, der Rebellische, der da aufbegehrt. Es ist aber was für dich, es ist eine Familiensaga.
Ja, das ist absolut was für mich.
Zwei Familiensagas sogar. Es gibt die Hamiltons, eine kinderreiche Familie aus eher ärmlichen Verhältnissen, sanft und gutmütig. Und es gibt die Trusks, vor allem Adam Trusk, reicher Farmer, der von einem militärisch strengen Vater erzogen wurde und von seinem jüngeren Halbbruder schwer misshandelt wurde, weil dieser nämlich glaubte, dass der Vater Adam in Wirklichkeit mehr liebt als ihn. Und da habe ich einen kurzen Ausschnitt dabei.
Und du? Was hast du getan an seinem Geburtstag? Hast du 75 Cent ausgegeben oder auch nur 50? Einen jungen Hund hast du ihm gebracht, so ein Bastard, den du irgendwo im Wald aufgelesen hast. Du hast gelacht wie ein Irrer und gesagt, er gebe mal einen guten Hühnerhund. Und der Hund schläft in seinem Zimmer. Er spielt mit ihm.
Das ist ein Ausschnitt aus einem Hörspiel, was auf NDR Kultur jetzt läuft. Jenseits von Eden mit Ulrich Nöten, mit Maya Schöne, mit Felix von Manteuffel. Also wirklich toller Besetzung, das diesen Roman zum Leben erweckt. Und da geht es, man hört es gerade natürlich, Bruderzwist um die biblische Geschichte von Kain und Abel. Der Brudermord, weil Gott den einen auch mehr liebt als den anderen, das eine Geschenk annimmt, das andere aber eher verschmäht. Und das zeichnet sich in dieser Szene ja auch schon ab. Und es geht dann über Generationen weiter. Die beiden Brüder, Adam und Charles, finden zueinander, aber in seinen Zwillingen, Caleb und Aaron, droht sich dann dieser Bruderzwist wieder neu zu entfachen. Und dann gibt es noch Kathy, das ist die Frau von Adam, auch da eine Anspielung an die Bibel, Lilith, die erste Frau Adams, die sich nicht der männlichen Herrschaft unterwerfen wollte. Also ganz klare Bezüge. Aber das Tolle an diesem Roman ist eben, dass es das Menschliche, den Kampf zwischen Gut und Böse in der menschlichen Seele als Thema aufgreift und zu dem Schluss kommt, es liegt bei einem selbst. Es ist nicht Schicksal, ob ich Kain oder Abel bin, der Gute oder der Böse, sondern ich habe es selber in der Hand. Das Ganze in mehreren hundert Seiten von John Steinbeck wunderbar erzählt und jetzt eben für alle, die lieber hören als lesen, bei uns als Hörspiel zum Nachhören.
Das finde ich super übrigens. Ich habe das vor langer, langer Zeit mal gelesen und ich kann mich kaum noch erinnern, wie es geht. Ich werde es mir auf jeden Fall jetzt als Hörspiel anhören. Wie viele Teile hat es? Weißt du es?
Ich glaube, 8 Teile sind es.
8 Teile, ne? Also schon ein richtiges Mammut-Hörspiel auch. Das ist bestimmt super. Ja, das packen wir natürlich einen Link in die Shownotes und auch auf unserer Seite ndr.de/eatreadsleep. Ja, ich habe ein Buch mitgebracht, das muss ich mal hier unten unter dem Präsidenten von Elsberg hervorkramen. Das ist von Elisabeth von Arnim. Mhm. Kennst du die?
Ja, kenne ich.
Würdest du sagen, man spricht Elisabeth von Arnim, weil sie ist ja eine Britin.
Ich würde tatsächlich Elizabeth sagen.
Ne? Also in,
aber
in
von
unserer
von
Aus
Arnim.
Das finde ich jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Also Elisabeth von Arnim, britische Schriftstellerin, 1866 geboren, mit einem deutschen Grafen von Arnim verheiratet. Und die hat dann auch sehr lange in Deutschland gelebt, 5 Kinder bekommen, sich von dem Mann getrennt und insgesamt ein ziemlich turbulentes Leben geführt. Ich habe erstmal ein bisschen was nachgelesen über die, sehr interessant. Ich habe mich echt richtig ein bisschen festgelesen. Cousine von Catherine Mansfield, das wusstest du auch nicht, ne? Befreundet mit Virginia Woolf und, Achtung, Geliebte von H.G. Wells.
Wow.
Da sind wir doch wieder bei deinen Science-Fiction-Autoren. Ja, und Elisabeth von Arnim wurde uns gleich von mehreren Hörerinnen ans Herz gelegt. Und zwar vor allem dieses Buch hier, Verzauberter April. Und was würde besser in diese Folge passen, die am 1. April veröffentlicht wird? Verzauberter April. Habe ich mir gleich besorgt, hatte ich noch nicht gelesen. Der Roman spielt in den 20er Jahren. 2 Frauen in London sind in so einem Londoner Club. Es regnet, schreckliches Märzwetter und sie wollen einfach mal raus. Also, und dann sehen sie zufällig eine Anzeige in der Times, die lautet: An jene, die Glycinien und Sonnenschein zu schätzen wissen. Kleines mittelalterliches Castello an der italienischen Mittelmeerküste für den Monat April möbliert zu vermieten.
Nehme ich sofort.
Habe ich auch sofort gesagt und ich war sofort drin, weil ich dachte, ja, das ist genau das, was ich jetzt gerne hätte. Und das dachten eben diese beiden, Lottie und Rose, auch. Die haben sich da gerade erst kennengelernt, sozusagen über diese Anzeige, und haben sich überlegt, wir machen das. Und das war natürlich ein Riesending damals in den 20er Jahren. Eigentlich hätten sie ihren Mann um Erlaubnis fragen müssen. Sie hatten auch kein eigenes Geld und haben dann so ein bisschen was hin und her getrickst und sich auch noch 2 weitere Frauen gesucht, mit denen sie das zusammenmieten können, damit sie sich das überhaupt leisten können. Und sind dann also los nach Italien, um da so eine Art Zweck-Urlaubs-WG zu gründen in diesem kleinen Castello. Und ich habe das total gerne gelesen. Also das ist so treffend, diese verschiedenen Charaktere beschrieben, diese naive und doch zupackende Lottie, von der diese ganze Idee ausgeht. Rose, ganz schüchtern, hat sich mit ihrem Mann auseinandergelebt und lässt sich nun auf dieses Abenteuer ein. Dann eine Lady Caroline, sehr hübsch, aber auch sehr schroff. Und Mrs. Fisher, eine ältere Dame, die auch mitkommt, die auch nochmal so einen ganz anderen Ton da reinbringt. Das ist wirklich echt total witzig. Vor allen Dingen, ich fand es so herrlich, weil es so in diese Situation passt. Wir sehen uns ja alle nach Licht und Wärme und Farben und Urlaub ja letztendlich auch. Und wie du gerade sagtest, sie würde auch so gerne nach Italien fahren. Ich fand es auch eine echte Entdeckung, wie witzig die schreibt. Hast du mal was von ihr gelesen? Oder hast du dieses hier vielleicht sogar gelesen?
Nein, tatsächlich noch nicht.
Die hat ja auch diesen Rügen-Roman geschrieben, den, glaube ich, alle Leute lesen, die nach Rügen fahren, und der da in jedem Buchladen liegt. weil sich das natürlich gut an Touristen verkauft. Ich finde, die schreibt toll, wie die da in Italien ankommen, im Dunkeln, übrigens im Regen. Es regnet dann leider in Italien. Und sie haben totale Panik, dass sie jetzt von diesem Mann, der sie am Bahnhof abholt, in irgendeine baufällige Hütte gebracht werden. Und da habe ich mich so wiedererkannt, wenn ich in Urlaub fahre. Und ich weiß, wie das Ferienhaus sah, eigentlich super aus, so in der Anzeige. Aber, oh Gott, vielleicht sieht es dann doch nicht so aus. Und wenn du dann im Dunkeln ankommst und dann, okay, Betten sind in Ordnung, aber wer weiß, wie es hier so drumherum aussieht. Und dann machst du am ersten Morgen so die Fensterläden auf und dann ist es Sonne und es ist Italien und du siehst das Meer. Und so ist es eben. Bäm. Herrlich, oder? Du möchtest gleich losfahren.
Sofort, ja.
Das Buch ist 100 Jahre alt, aber vieles könnte irgendwie genauso heute spielen. Wie die denn, das sind dann so Rivalitäten zwischen den Frauen, weil die Lottie und Rose wollten eigentlich die Gastgeberin sein für die anderen. Und die anderen sind aber dann eher gekommen und haben sich die besten Zimmer unter den Nagel gerissen. Das kennt man ja vielleicht auch, wenn man mit mehreren in ein Ferienhaus fährt, oder?
Das erinnert mich jetzt eher an Klassenfahrten oder so, die wir gemacht haben. Aber
doch, ich kenne das auch, wenn man mit so einer kleinen Gruppe verreist und dann wäre es zuerst da das schönste Zimmer. Doch, konnte ich nachvollziehen. Also wie gesagt, es wurde uns von mehreren Hörerinnen ans Herz gelegt, unter anderem von Anne Ruth, die generell Fan von Elisabeth von Arnim ist und über Verzauberter April hat sie uns geschrieben, einfach nur schön mit einem so freundlichen Blick auf die Verschrobenheiten der Einzelnen zu gucken, ohne je zu urteilen. Zu ihrer Zeit, also Arnims Zeit, gab es den Begriff der gewaltfreien Kommunikation noch nicht. Sie hat ihn quasi zum literarischen Stilmittel erhoben. Ja, also sehr viel Wortwitz, sehr viel kleine Sticheleien. So.
Klingt sehr vielversprechend. Da ja bei Steinbeck mehr Gewalt ist, liest man vielleicht erst den oder hört ihn und dann kommt die gewaltfreie Kommunikation hinten dran.
Ist auf jeden Fall das perfekte Osterbuch.
Das Quiz.
Viele Fragen stelle ich ja auch, weil ich die Geschichte dahinter so spannend finde und es deswegen gar nicht so wichtig ist, dass man schon wirklich weiß, was es ist. Zum Beispiel wurde das erste Mal Eselsohr erwähnt in der Literatur in der vergangenen Woche. Das kann man natürlich nicht wissen. Klar. Ist aber vielleicht ja trotzdem interessant. Dieses hier kann man wissen, vielleicht spielt ein bisschen an auf unsere Bestseller-Challenge. Welches 80 Jahre alte Buch über einen unmoralischen US-Präsidenten feierte 2017 eine große Wiederentdeckung?
Ich sag nichts, bevor ich Multiple Choice gehört habe.
Ist es entweder Lincoln im Bardo von George Saunders? Ist es Das ist bei uns nicht möglich von Sinclair Lewis? Oder ist es Galgenvogel von Kurt Vonnegut?
Ich kann leider jetzt spontan keinen Inhalt, was du davor gesagt hast, zuordnen. Sag nochmal, was du davor gesagt hast.
Welches 80, das ist vielleicht ein Hinweis, welches 80 Jahre alte Buch über einen unmoralischen US-Präsidenten wurde 2017 mit großem Erfolg wieder aufgelegt?
Und die Autoren waren?
Lincoln im Bardo von George Saunders, Galgenvogel von Kurt Vonnegut und Das ist bei uns nicht möglich von Sinclair Lewis.
Ich habe keine Ahnung. Ich könnte nicht mal spontan Jahreszahlen zu den Autoren sortieren, jedenfalls nicht zuverlässig. Ich sag mal B.
Das war Kurt Vonnegut?
Ich weiß nicht, was B war. Ich sage immer spontan B gesagt.
Ich habe gewechselt.
Weißt gar nicht mehr, was B war. Entschuldigung, Einspruch. Das geht so nicht. Wir brauchen ein Papier, wo das festgehalten ist.
Also im ersten Durchgang war es tatsächlich B, im zweiten war es C.
Aha, du hast mich verwirrt.
Ja.
Das ist der Grund, Schuld. Sonst hätte ich es gewusst. Okay, löse es einfach auf.
Genau, Lincoln im Bardo ist vor einigen Jahren zum ersten Mal überhaupt erschienen, George Saunders. Lincoln im Gespräch mit seinem toten Sohn. Bardo ist das tibetische Totenreich, war für den Man Booker Preis nominiert. Hat ihn vielleicht sogar gekriegt, müsste ich gucken. Galgenvogel von Kurt Vonnegut, da spielt Richard Nixon die Hauptrolle. Watergate, das ist seine Verarbeitung des Ganzen. Der wurde auch erst 1922 geboren, hätte also vor 80 Jahren noch nicht so ganz viele Romane schreiben können. Nein, es ist von Sinclair Lewis, Das ist bei uns nicht möglich. Buzz Winship, ein Präsidentschaftskandidat, der Ängste schürt, drastische Wirtschafts- und Sozialreformen ausruft, Patriotismus, traditionelle Werte hochhebt. Da fällt auch der Satz, macht Amerika stolz. Make America Proud Again, damals schon in den 30er Jahren, war eine Anspielung natürlich auf das Nazi-Deutschland, womit Lewis aber zeigte, das kann bei uns sehr wohl auch passieren. Und 2017, als es im Aufbauverlag neu erschien, da haben eben viele Kritiker geschrieben, ja, man erkennt hier doch eindeutig, das ist Donald Trump vorweggenommen. Das ist, wenn man reinschaut, nicht überall so. Es gibt tatsächlich viele erstaunliche Parallelen. Also ein Buch, was ich Jetzt ist Trump ja nicht mehr da, aber was sich durchaus auch lohnt, noch einmal zu lesen, weil da diese Strukturen wunderbar aufgezeigt
werden.
Vielleicht
hat das Mark Ellsberg auch vorher gelesen.
Das ist durchaus möglich.
Das ist durchaus möglich. Ja, ich habe heute zwei neue Kategorien kreiert aus Anlass des Osterfestes. Die erste heißt 1, 2, 3 mit Reim dabei. Ah. So, das bekannteste Ostergedicht ist?
Der Osterspaziergang vom Eise befreit sind Seen und Bäche.
Denkst du? Das bekannteste Ostergedicht, ich habe es extra hier versteckt, damit du es nicht voll siehst. Das bekannteste Ostergedicht ist natürlich
Osterhas Schnuppernas.
Die Häschenschule.
Ach.
Von Fritz Koch-Gotha. So, und jetzt müsstest du mir bitte um diese Aufgabe zu. Ah, und ich habe noch was für dich Österliches vorbereitet. Guck mal, Jan. 3 Ostereier, Schokoladenostereier. Mhm. Und für jede richtig beantwortete Frage bekommst du 1.
Hoffentlich ist keines mit Fisch gefüllt.
Nein, mit Fisch habe ich heute weggelassen. Ist auch keins mit Alkohol gefüllt. Wir sind ja hier ein anständiges Unternehmen. So, du müsstest jetzt, um dir das erste Osterei zu verdienen, 3 Reime vollenden. Hast du mal die Häschenschule auswendig gelernt?
Nein.
Gut, dann bin ich sehr gespannt. Es fängt ja an, dass die beiden Hasenkinder zur Schule gehen. Kinder, spricht die Mutter Hase, putzt euch noch einmal die Nase mit dem Kohlblatttaschentuch. Nehmt nun...
Buch ist auf jeden Fall der Reim.
Das ist schon mal gut. Okay, das könnte ich gelten lassen. Nehmt nun Tafel, Stift und Buch. Ich habe es extra ein bisschen schwieriger gemacht und 3 Wörter weggelassen. Okay, gut. So, dann gehen die zur Schule, die beiden Hasenkinder. Dann haben sie Unterricht. Nun beginnt die erste Stunde. Häschen haben?
Auf jeden Fall Kunde, wahrscheinlich Häschenkunde.
Pflanzenkunde. Aber du hast den Reim gefunden. Lass ich gelten. Häschen haben Pflanzenkunde. Müssen alles über Pflanzen lernen, ist ja klar. Dann kommt es zum Äußersten. Häschen malen Ostereier an. Das ist natürlich auch ein Unterrichtsfach. Jedes Häslein nimmt gewandt einen Pinsel in die Hand, färbt die Eier weiß und rund mit den schönsten Farben bunt. Wer's nicht kann, der darf auf Erden nie ein...
Werden, und zwar ein Osterhase werden.
Sehr gut.
Ach.
Ohne das Buch zu kennen, ja, nicht schlecht. Damit hast du dir absolut ein Ei verdient. Ich werfe es dir über unsere Corona-Plexiglas-Absperrung. Ich kann ganz schlecht werfen. Hm. Achtung. Ah, okay.
Ja, Jan, toll,
das
toll,
hätte
toll,
er
toll.
Nicht fangen können. Hätte er nicht fangen können. War ganz schlecht geworfen. Guck, Nougat hast du bekommen.
Es wird jetzt wieder ganz unösterlich. Wir kommen zu einem ersten Satz.
Mhm. Konzentriere mich. Mhm.
Miss Brooke besaß jene Art von Schönheit, die durch ärmliche Kleidung offenbar besonders zur Geltung kommt. Miss Brooke besaß jene Art von Schönheit, die durch ärmliche Kleidung offenbar besonders zur Geltung kommt. Ich habe dir A, B, C, Multiple Choice mitgebracht.
Mhm. Ich hoffe auf 3 Namen, die ich schon mal gehört habe.
Nicht B.
Okay, ich schreibe mal mit.
So. Ist es Sturmhöhe von Emily Bronte? Ist es Northanger Abbey von Jane Austen? Oder ist es Middlemarch von George Eliot?
Sturmhöhe würde ich jetzt mal ausschließen. Das habe ich oft gelesen und ich kann mich nicht erinnern, dass eine Frau Mrs. Brooke darin vorkommt. Northanger Abbey habe ich, glaube ich, nicht gelesen. Das könnte beides sein. Ich sag mal Middlemarch.
Es ist Middlemarch. Dorothea Brooke ist die Hauptperson in diesem Roman.
Siehst du? Ist auch so lange her, dass ich es gelesen habe und bei mir auf dem Schreibtisch liegt noch, Middlemarch ist ja gerade noch mal letztes Jahr, glaube ich, in der neuen Übersetzung erschienen und sehr, sehr gelobt worden. Und ich wollte es schon die ganze Zeit lesen, aber ich habe es bisher nicht geschafft.
Vielleicht macht dieser erste Satz ja Lust darauf, weil
absolut.
Ich finde, George Eliot beschreibt damit wunderbar in wenigen Worten diese Person. Und Dorothea Brooke ist wirklich eine Frau, die sich sehr entwickelt und sie lässt alles einfließen, was sie an Wissen der damaligen Zeit hatte. Medizinisches Wissen, da war sie sehr gut drin, philosophisches, psychologisches, aber auch toll gezeichnete Figuren. Also das sind knapp 1000 Seiten.
Ja,
die Menschen,
sagen,
die Jane Austen mögen, die Emily Bronte mögen, deswegen sind die ja bewusst da auch mit drin, die werden auch Middlemarch lieben.
Ja, ja, ich habe auch wirklich Lust, das zu lesen, aber es ist wirklich dick. Deswegen habe ich es noch nicht angerührt.
Über Ostern ist ja Zeit.
Über Ostern mache ich es. Mache ich es über Ostern, genau. So, meine nächste Rubrik ist Fun Fact. Heute, wir sagten es bereits, am Tag der Veröffentlichung ist der 1. April. Welcher der folgenden Feiertage wird am 1. April begangen und es ist wirklich kein Aprilscherz? Ist das A, der Tag des Bücherregal-Frühjahrsputzes, B, der Tag der Kissenpoesie oder C, der Tag der essbaren Bücher?
Ich habe natürlich gar keine Ahnung, aber ich würde am 1. April, weil das ja kurz nach Frühjahrsbeginn ist, das Putzen der Bücherregale als Feiertag an denken, denn dafür brauche ich auch einen ganzen Tag.
Mindestens. Das ist nicht richtig. Es ist tatsächlich der Tag der essbaren Bücher. Doppelter Funfact, alle diese Tage gibt es. Aber nur der Tag der essbaren Bücher ist am 1. April und wurde vor 11 Jahren von 2 Bibliothekarinnen ins Leben gerufen. Er freut sich offenbar wachsender Beliebtheit in vielen Ländern. Es gibt diverse Veranstaltungen dazu und es geht darum, jetzt pass auf, Essen zu servieren, das von der Literatur inspiriert ist oder sich auf Bücher bezieht. Das ist unser Feiertag.
Großartig. Und das sagst du jetzt, wo wir fast durch sind. Wir
hätten das war ein Überraschungsmoment am Ende. Also das werden wir heute auf jeden Fall nochmal richtig abfeiern mit einem weiteren grünen Ei mit Speck vielleicht. Könnte ich dir noch eins braten.
Dieses Osterei ist übrigens auch grün, was ich hier in der Hand habe.
Ja, das Osterei ist auch grün. Das ist ein Thema, was sich hier durchzieht. Ja, und die anderen Tage gibt es auch wirklich. Mhm. Wenn du dein Bücherregal putzen möchtest am richtigen Tag, das wäre der 20. Februar gewesen. Also
leider verpasst. Leider verpasst nächstes Jahr.
Tut mir leid. Du kriegst kein Ei.
Nein, deswegen. Ja. Aber meine Kategorie heißt Litty Click. Mhm. Und sie beginnt mit einem Zitat, was wunderbar dazu passt und von diesem oder dieser gesuchter Autorin stammt. Wirkliche Größe zeigt sich erst in der Niederlage.
Kriege ich jetzt keine Auswahl oder was?
Das ist ja Litty Click. Das ist ja nun das Erste.
Ja, eben aber mehr Hinweise.
Nein.
Ich habe auch schon wieder das Zitat vergessen. Sag's nochmal bitte kurz.
Wirkliche Größe zeigt sich erst in der Niederlage.
Okay.
Seinen bekanntesten Roman wollte zunächst niemand lesen.
Ich warte einfach ab.
So. Ja, okay. Gemeinsam mit Käthe Kollwitz stellte er sich schon 1932 gegen die Nationalsozialisten. Wir kommen also zeitlich etwas eingegrenzt und ich habe auch jetzt schon er verraten.
Was hast du verraten?
Dass es ein Mann ist.
Ach so, er. Ja, das muss man eh am Anfang verraten eigentlich bei der Rubrik.
Folgende Protagonisten treten in seinen Büchern auf. Rosa Fröhlich, Dietrich Hesseling, Heinrich von Navarra.
Es klingt wie was, was ich auf jeden Fall wissen müsste. Gibt es noch mehr Hinweise?
Es gibt noch einen letzten Hinweis, genau. Vor 150 Jahren wurde er in Lübeck geboren. Und jetzt der letzte Tipp. Es ist ein Mann.
Das wusste ich noch schon. Außerdem dachte, muss man das als erstes sagen.
Nein, es ist ein, hör noch mal hin.
Heinrich Mann.
Ja, genau. Ah.
Richtig, Entschuldigung. Ah, Navarra-Dingsbums. Fiel mir jetzt doch wieder eins, gerade noch rechtzeitig. Ein Glück, ein Glück, ein Glück.
Ja, Rosa Fröhlich, das ist die aus dem Blauen Engel.
Ja,
das ist Marlene Dietrich, natürlich im Roman Rosa Professor Fröhlich. Unrat.
Natürlich,
genau.
Natürlich.
Und
natürlich.
Dietrich Hessling aus dem Untertan.
Ja, ich habe es gerade noch gerettet. Ich habe es gerade noch gerettet. Jetzt kommt meine zweite Extra-Oster-Kategorie und die heißt Hasen. Nenne mir bitte 3 berühmte Hasen der Literaturgeschichte.
Also, unten am Fluss, Watership Down von Richard Adams, da tauchen Hasen auf.
Ja, ich brauche aber den Namen. Also mindestens einen.
Okay, es gibt auf jeden Fall den weißen Hasen aus Alice im Wunderland.
Ja, eins.
Oh Gott, wie immer die bei Richard Adams heißen, da bin ich jetzt leider etwas überfragt. Es gibt Bunny Munro von Nick Cave natürlich und... Als ein dritter Hase, eine dritte Häsin.
Oh, es gibt noch ganz viele.
Ja, bestimmt gibt es
Kaninchen
ganz viele.
Kaninchen lasse ich auch gelten.
Klopfer aus Bambi.
Ist das ein Buch? Das ist doch ein Film.
Natürlich, gibt's Bambi. Felix Buch? Salten hat den Roman geschrieben.
Okay.
Wobei ich nicht ganz sicher bin, ob der da auch Klopfer heißt, der Hase, oder nicht vielleicht auch einen anderen Namen hat.
Na gut, das ist egal, das lassen wir jetzt gelten. Weißer Hase bei Alice im Wunderland ist eigentlich das weiße Kaninchen. Und da gibt es ja noch einen Hasen, den Märzhasen.
Den Märzhasen, stimmt.
Peter Rabbit.
Ja.
Peter Hase, der Hase Felix, ist auch ein Buch. Den kennst du doch bestimmt auch. Harvey natürlich, aus Mein Freund Harvey.
Stimmt.
Auch ein Theaterstück, nicht nur ein Film. Und Kaninchen in Winnie Pooh. Wäre auch noch was gewesen. Aber du hast 3 gefunden, jetzt darfst du aussuchen. Marzipan oder Blätterkrokant?
Blätterkrokant.
Das ist daran scheiden sich
Frage.
Ja die Geister an Blätterkrokant. Gibt ganz viele Leute, die das hassen. Achtung, ein neuer spektakulärer Wurf. Sehr viel besser. Und er hat gefangen.
Mit
sehr
links.
Gut. Mit links gefangen. Du könntest direkt zum Baseball gehen.
Ja, super. Nun bin ich hier gut gestärkt. Du hast auch ein Ei. Der Fairness halber habe ich dir einen Tipp gelassen.
Habe ich schon alle Fragen beantwortet von dir?
Ja, stimmt. Ich hatte 3. Ich habe noch eine 4. Aber
Nee, nix da. Ich hab 2 richtig gehabt. Keinen Fall. Stellen wir noch eine 4. jetzt.
Bestseller Challenge. Die Auslosung.
Ich muss übrigens unsere Dose demnächst mal refreshen, glaube ich.
Das ja, ist schon sie so ein bisschen, mitgenommen
hat,
aus.
Sie hat das schon stimmt. Gelitten in den 27 Folgen. Ich reiche sie dir mal rüber. Du, oder soll ich ziehen?
Nein, zieh du
ich
mal.
Ich ziehe für dich.
Ich
für
bin
dich
ja
und
mit Daniel,
Daniel
nächste Woche dran.
Ich ziehe für euch beide. Das ist schön.
Vielleicht so. Ja ein Buch mit Hasen.
Das ist sehr unwahrscheinlich. Da ist ja auch Ostern vorbei. Achtung, ich habe gezogen. Es ist, oh, du wirst dich freuen. Rate mal, was es ist, wenn ich sage, oh, du wirst dich freuen.
Lucinda Riley.
Nein, das ist doch gar nicht mehr. Die hat doch gar nichts Neues geschrieben seit letztem Jahr. Haruki Murakami.
Ach, okay.
Erste Person Singular. Das ist doch auch einer von deinen Spezies, oder nicht? Verwechsel ich das jetzt mit Welbeck?
Auf jeden Fall einer, den ich sehr gerne lese.
Siehste? So, das dürft ihr lesen bis zum nächsten Mal. Erste Person Singular. Ja, das war's dann mit unserer österlichen Sonder-Super-Sonder-Extra-Folge von Eat, Read, Sleep.
Ja.
Möchtest du noch was sagen zu Ostern vielleicht passend, Jan?
Eigentlich nicht. Ich habe hier zwei Ostereier vor mir liegen, eine schöne Osterservierte.
Wir wünschen allen schöne Ostern. Das war's für heute mit Eat, Read, Sleep. Diesen Podcast gibt es in der ARD Audiothek, der Audio-App der ARD, einfach kostenlos in den App-Stores runterladen und am besten den Podcast abonnieren. Das ist nicht mit weiteren Verpflichtungen verbunden, sondern man kriegt einfach nur eine Nachricht, wenn eine neue Folge da ist, was besonders wichtig ist, wenn wir vielleicht ab und zu wieder mal Sonderfolgen machen, die dann außer der Reihe veröffentlicht werden.
So wie diese zum Beispiel, denn schon nächste Woche kommt die nächste Ausgabe.
Genau, mit Jan und Daniel. Bis dahin, tschüss.
Tschüss, bis bald.
Eat, Read, Sleep. Bücher für dich. Ein Podcast vom NDR.